Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Diesmal live von der zweiten Sonne Amon Cats. Zumindest, wenn man meiner Beleuchtung in mein Zimmer gerade glauben möchte. Wir haben nämlich einen besonderen Gast heute, aber erstmal, worum geht es? Dieses heutige Thema kam sogar von unserem Gast und dieser ist natürlich nicht Jochen, der ist eben wie sonst immer mit dabei. Unser heutiger Gast, der huldigt Bolas. Es ist nämlich Anton aka All Hail Bolas.
Moin, erstmal. Danke, dass ihr mich eingeladen habt an den Podcast, nachdem ich mit einer spannenden Anfrage an euch herangetreten bin. Wie Freddy schon gesagt hat, ich hatte eine Idee für ein Thema und zwar etwas, das mir persönlich sehr wichtig ist in Magic, und zwar Einschränkungen beim Deckbau, besonders in Commander. Das kennen wir als Commander-Spieler ja total. Dadurch, dass wir Commander spielen, haben wir ja schon sehr fixe Regeln, was darf ich in mein Deck packen und was nicht. Aber da kann man noch viel anderes mit anfangen. Und da wollte ich gerne mit den Jungs hier drüber reden. Genau. Und ich sag vielleicht nochmal ganz kurz, wer bin ich überhaupt und was mache ich hier? Ich bin Anton, im Internet meistens All Hail Bolas bei allen Magic-Sachen. Bin jetzt 24, lebe in Bremen und spiele seit knappen 10 Jahren Magic und jetzt fast exklusiv nur noch Commander. Das ist so aktuell mein Ding und habe auch in den letzten Jahren irgendwie immer mehr Anschluss so an Leute aus der Content-Sphäre gefunden oder aus der Community und rede da gerne mit Leuten irgendwie auf Twitter oder so am meisten oder auch irgendwie dann privat und habe dann auch mal angefangen, einen Blog über Commander zu schreiben, durfte sogar einen Artikel auf der Rules Committee Website für die New Voices Section schreiben und jetzt ist einfach so Magic was, damit setze ich mich viel auseinander und dachte, vielleicht auch mal in Audioform mit Leuten darüber reden, was man so Schönes zu sagen hat. Und ja, ich freue mich sehr, mit euch über das Thema zu sprechen. Und wenn ihr soweit seid, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Was ist das überhaupt, oder?
Und warte noch, eine wichtige Sache. Wenn ihr die Decks anschauen wollt von Anton, könnt ihr sie auf seinen Twitter nachschauen und eine der wenigen Personen, die heutzutage noch Deckstats nutzen.
Ich habe auch Deckstats.
Das war. Oh mein Gott! Mit was für Leuten bin ich hier?
Ja, du bist offensichtlich in einer Zeitschleife gefangen, die sich um das Jahr, weiß ich nicht, 1997 dreht.
Es war die Oldschool-Zeit, wo auch Scryfall noch magiccards.info war, eher so, und man dann direkt das mit Deckstats verknüpfen und benutzen konnte. Und das ist einfach entstanden und ich bin einfach so dran gewöhnt und ich bin auch sehr visueller Deckbauer, wenn ich meine Decks ansehen muss für die Ästhetik, und irgendwie ist es dann sehr schwer, die Plattform zu wechseln, wenn man das einfach so macht, seit Ewigkeiten. Aber ja, mein Deckstats ist in meiner Twitter-Bio und wenn ihr möchtet, kann ich euch nochmal den Link geben für die Shownotes oder so. Aber Leute finden das bestimmt, wenn ihr meine komischen, eingeschränkten Decks sehen möchtet.
Findet ihr unten, da kann man gleich den nächsten Hook, mal direkt so Anfang der Show raushauen. Anton ist ziemlich aktiv bei unserem Discord-Server, da findet ihr den Link auch in der Beschreibung. Das heißt, da kann man auf jeden Fall mal mit ihm heiße Takes austauschen. Und was auch noch wichtig ist, wenn ihr euch jetzt wundert, Moment mal, hatten die nicht schon mal was zu Deckbau und Einschränkungen und Flavor und Themes? Ja, wir hatten schon mal die fantastische Jasmin zu Gast. Und da ging es aber mehr um den künstlerischen Aspekt. Und du hast uns ja exakt darauf eigentlich geschrieben, hast gesagt, hey, ich fand das cool. Ich würde das gerne mal mit euch von der mehr mechanischen Seite besprechen. Wo es halt, Jasmin hat zum Beispiel ihr Katzendeck vorgestellt mit dem Strixhaven-Koch, der ganz viele Katzen in seiner Küche durchfüttert. Das ist jetzt schwieriger aus einer mechanischen Sicht zu erklären. Deswegen geht's heute eher um das, was als Nicht-Flavortext auf den Karten steht. Und korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber wir werden heute ein bisschen mehr drüber reden, wie Decks so gebaut werden, wenn man bestimmte spielerische Ziele damit erreichen will und nicht einfach nur viel gut am Tisch sitzen will und vielleicht auch gewinnt, aber dann halt mit einem Katzenkoch.
Wir sind eine Metaebene über den tatsächlichen Themendeck, würde ich bei heute behaupten.
Ja, das könnte man vielleicht so sagen. Ich hätte fast gedacht, dass es vielleicht sogar in die andere Richtung läuft. Und diese mechanischen Sachen, weil die ja auch so nah an Gameplay oder Formatregeln dran sind, wenn man sich seine eigenen Regel fast so eine Metaebene drunter sind und so ein Thema ja sogar über sowas drüber liegen kann. Wäre ja, zum Beispiel so die erste Sache, wo ich drüber nachgedacht habe, was sind eigentlich Einschränkungen beim Deckbau? Da haben wir in Magic natürlich das, wir spielen ein Format, das schränkt uns irgendwie ein, was können wir überhaupt machen. Wir haben ja irgendein Ziel oder halt irgendein Theme für unser Deck. Und da haben wir halt wirklich so Sachen, die nochmal wirklich von außen dazukommen, die nicht vorgegeben sind. Halt besonders so Flavor ist ja eine ganz große Sache. Das ist ja auch zum Beispiel Jochen ist ja ein super Beispiel dafür, so Schwarz kommt nicht auf den Tisch, das gehört dann nicht rein. Das ist ja eine sehr starke Einschränkung, die sich sogar bei mehrere Decks zieht. Was auch für mich persönlich super spannend ist, so das von Leuten zu hören, dass sie sagen, sie bauen das nicht nur bei einem Deck, sondern ziehen das wirklich durch und machen das bei allem so. Aber du hast natürlich auch andere Einschränkungen, die nicht jetzt mit dem expliziten Gameplay des Decks zu tun haben, sondern auch von außen so dazukommen, wie Flavor zum Beispiel. Man könnte ja auch nur einen Künstler verwenden, einen Artist oder eine Künstlerin. Man könnte ein Budget-Deck bauen, was ja auch eine Einschränkung ist meines Decks. Aber das, worauf ich halt wirklich mit euch drüber reden möchte, ist, wenn man sagt, wir machen das nicht auf dieser Flavor-Ebene, sondern da gibt es ja auch diese grobe Unterteilung von den Psychografiken, wo ja auch zu den Timmy, Johnny, Jenny und Spike so das, was dazu kommt, noch zu dem, was möchte ich eigentlich, das, wie gehe ich daran? Da gibt es ja Vorthos, was ja diese ganze Flavor-Ebene ist und dann auch Mel.
Jeder ist Vortos.
Hoffentlich irgendwie. Wir spielen ja alle Magic irgendwie, um was zu fühlen, zu machen. Und irgendwie, Karten haben ja Artworks und die sind ja schön. Das wollen wir ja auch alles.
Schaut euch auf jeden Fall, oder hört sie, damals war noch hört euch auf jeden Fall die Vortos-Folge mal dazu an. Wir haben immer noch nicht geschafft, Fritz komplett davon zu überzeugen, dass jeder irgendwie Vortos ist. Er weigert sich noch, diese Erkenntnis anzunehmen. Aber ja, das wollte ich nur als kurzen Zwischeneinwurf bringen.
Vielleicht sind wir auch
Ja.
auf jeden Fall alle Mel, weil wir müssen ja alle aufs Gameplay achten und was unsere Karten tun und was Synergien sind. Also von den Mechanics kommen wir ja auch nicht weg. Genauso wenig wie vom Flavor auf den Karten.
Aber bevor wir uns jetzt hier noch weiter verzetteln, wollen wir doch vielleicht mal direkt anfangen mit vielleicht mal was Konkreten. Weil du hast jetzt gesagt, Format, Thema, Flavor, Budget und Artist. Das waren die fünf Dinge, in die es unterteilt worden ist. Und ich würde jetzt einfach mal mit der Idee des Formats anfangen, weil selbst das ist jetzt nicht unbedingt so einfach, wie es sich als erstes anhört. Wir sagen jetzt nämlich, wir spielen Commander. Das ist jetzt die grobe Ebene. Und 90% der Leute werden mich fragen, was für eine Art von Commander. Also, wir haben natürlich da den Competitive Edge, was am klarsten, finde ich, ein bisschen definiert ist. Wenn man sagt, ich möchte mit dem Competitive Mindset rangehen, was halt Winning at all costs ist. Und das ist halt mehr ein Mindset als tatsächlich wirklich was komplett durch Einzelkarten oder sowas definiert wird. Dann hat man natürlich die komplette Casual-Runde, die jeden in Anführungszeichen zunehmen möchte oder halt speziell auf Beginner zugeschnitten ist. Möchte ich ein Deck haben, was ich vielleicht verleihen kann? Möchte ich ein Deck bauen, was ich überall spielen kann, weil es eine gewisse Stärke hat, aber halt nicht zu oppressive wird? Das sind alles solche kleinen Dinge und da sind wir schon mal da. Wir spielen zwar im Format Commander, aber allein die Herangehensweise, wie wir ein Deck konzipieren, mit welchen in Anführungszeichen Power Level, ist bereits eine gewisse Formatsrestriktion, die wir uns setzen.
Ja, also Power Level finde ich ganz gut, dass du es gesagt hast. Das kann man von diesem Punkt ganz gut runterbrechen, weil, also da gibt es ja zwei Herangehensweisen. Die eine mache eher ich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so handhabt. Ich mache mir relativ wenig Gedanken immer um das Power Level von meinen Decks, wenn ich die baue. Zum einen, weil ich dann immer ganz viel rumteste, das habe ich ja schon in mehreren Folgen jetzt gesagt, und dann guck, was können die, behalte ich die überhaupt, so blub und bla. Ich versuche eher dadurch, dass ich viele Decks habe, für alle Power Level was zu haben. Aber ich weiß zum Beispiel von den Diskussionen auf unserem Discord, dass es schon sehr viele Spieler gibt, die da sehr analytisch rangehen und sagen, ich möchte jetzt spezifisch in so eine Range von, sagen wir mal, 4 bis 6. Möchte ich reingehen mit meinem Deck oder halt möchte eine saubere 5 oder die berüchtigte 7, sowas. Da muss man sich ja Gedanken machen. Und das ist dann genau das, wo wir heute drüber sprechen wollen. Da muss man dann auch mal sagen, gut, diese Karte kann jetzt nicht in das Deck aus. Vielleicht, weil sie sonst eben keine 5, weil das Deck dann keine 5 mehr ist. Es gibt ja Karten, die sind allein schon so stark, dass sie einfach an einem Casual-Tisch eigentlich nichts verloren haben. Und gleichzeitig setzen ja dann ganz viele, da kommen wir später wahrscheinlich dazu, andere Restrictions ein, weil wenn man sagt, das ist jetzt zu stark, muss man sich ja trotzdem was suchen, was vielleicht. Oder was das macht, was ich umsetzen möchte, aber halt nicht so super stark ist, wo man dann vielleicht 2 oder 3 Schritte braucht, anstatt diesem einen mit der Superkarte. Und Ja, da muss man sich viele, viele Gedanken machen. Ich gebe auch gleich zu, ich mache mir oft diese Gedanken nicht. Da gibt es sehr viel schlauere Spieler als mich. Ich bin eher so, ja, guck mal, ich lasse das ins Gefecht fahren und dann entweder explodiert es oder es gewinnt. Wir schauen einfach mal.
Ja, ich finde es sehr wichtig, was ihr beide sagt, dass genau das nämlich, dass dieses Matchmaking in Commander, mit wem spiele ich überhaupt, passt das am Tisch zusammen irgendwie von dem, was wir erwarten, so von so grob Balancing. Ich mag immer diese Balancing Power Level Frage persönlich gar nicht so sehr, weil ich finde eher so, wenn wir ein Spiel spielen können, wo alle irgendwie die Art, wie sie gerne halt mit ihren Karten spielen würden und durchsetzen können und das funktioniert, dann ist es auch egal, wie ausbalanciert das war, wenn alle zufrieden waren mit dem, was passiert ist. Das finde ich halt eher immer dieses, welche Erfahrung möchte ich haben, was möchte ich erleben beim Magic-Spielen. Und da gibt es ja dann auch dann die CEDH-Table, wo die Decks super krass sind, aber die Leute halt total relaxed und entspannt, man sich gegenseitig über Lines irgendwie Gedanken macht und debattiert, was ist jetzt das richtige Play, die es überhaupt nicht so ernst nehmen. Dann gibt es halt auch Casual-Runden, wo wirklich dann jeder Prioritätspass durchgezogen muss. Also da ist ja auch ganz viel drin, wie gehe ich überhaupt ran, wie möchte ich mein Spiel spielen. Und da muss ich sagen, da bin ich dann auch sehr bei dir, Jochen, dass ich mir beim Deckbau selber gar nicht so die Gedanken ums Power-Level mache, weil das für mich so eine Einschränkung ist, die ergibt sich immer anhand anderer Dinge, die ich eh machen möchte. Und so wie ich Decks baue, könnte ich auch gar nicht das Power-Level im Vorhinein festlegen, weil wie bei mir diese Restriktionen im Deckbau auftreten und sich zeigen, ist nämlich von dieser Mel-Perspektive, dass ich sage, nicht flavormäßig, sondern mechanisch muss alles im Deck irgendwie stimmig sein und zusammenpassen. Und diese Restriktion ist auch das, was ich halt gerne mit euch drüber reden möchte. Macht ihr sowas auch? Wie funktioniert es für euch? Was hat das für Vor- und Nachteile? Und zwar, wenn man sagt, ich baue mein Deck und ich setze ganz klare mechanische Regeln beim Deckbau, was in mein Deck darf und was nicht, und halte die dann wirklich durch. Und ein tolles Beispiel, um zu erklären, was ist sowas überhaupt, wären zum Beispiel die ganzen Companions, die wir in Ikoria gesehen haben, wo ganz klar auf der Karte draufsteht, dein Deck muss diese Regel erfüllen, die definiert ist und die sich anhand den Magic-Regeln orientiert. Und das ist nicht nur ein Thema, wie ich sage, ich möchte nur möglichst viele Krabben in meinem Krabbendeck spielen, sondern wirklich eine Regel, die sagt, ich darf nur diesen einen Kreaturentyp haben und dann darf man den nur haben und muss sich daran halten. Und das finde ich dann an diesen mechanischen Einschränkungen, wie ich das so definieren würde, wäre so der Punkt für mich, dass es eine ganz deutliche Regel gibt, die man anhand der Karten wirklich festlegen kann oder wo man sogar eine Card-Data-Basis durchsuchen kann nach dieser Regel und dann weiß halt, die Karten dürfen in mein Deck und die nicht. Und daraus ergibt sich dann ganz viel für den Deckbau. Da gibt es auch zum Beispiel einzelne Karten, die in die Richtung den Deck fast einschränken würde. Man sagt zum Beispiel der Drill Commander Nikia of the Always, meine ich, die einfach sagt, nicht Kreaturensprüche, nee, für Kreaturen mache ich irgendwie doppeltes Mana, aber ich darf keine Nicht-Kreaturensprüche spielen oder so. Wo
Du
so draufsteht.
verdoppelst alles Mana, genau, aber du darfst keine Nicht-Kreaturen-Zaubersprüche sprechen.
Genau, und so.
Sehr fieses Deck.
Ja, da könnte man ja ganz schnell sagen, okay, ich versuche nur ein paar gute Nicht-Kreaturensprüche zu sprechen, aber einen Schritt weiter ist vielleicht sagen, okay, wir gehen jetzt da total tief rein mechanisch und sagen, nein, wir spielen auch nur Kreaturen in diesem Deck. Es gibt keine Nicht-Kreaturen. Was macht das dann mit unserem Deckbau? Da passieren ja ganz viele Dinge. Und vielleicht bevor wir über die Dinge sprechen, die so alle, was dann passiert und was das irgendwie macht, würde ich euch halt fragen, so, habt ihr sowas auch schon mal gemacht? Wirklich so streng irgendwie Decks gebaut oder das versucht? Wie hat sich das bei euch gezeigt? Was sind da eure Erfahrungen mit? Oder habt ihr da mal spannende Decks getroffen?
Getroffen hab ich auf jeden Fall sehr spannende Decks damit. Also letztes Mal, auch wenn es nicht unbedingt ein nicht direktes thematisches Throughline hat, Kumpel von mir hat ein komplettes Quentin Tarantino-Deck, das halt 100% Alters mit Quentin Tarantino-Karten hat. Da kann man auch relativ schwer dann Karten austauschen. Jochen dürfte gegen das mal beim Command-Fest spielen. Also 100% gealtert inklusive Länder und Basics. Sehr cooles Thema. Das Deck dahinter ist jetzt nicht so an ein thematisches Ding gebunden. Aber ich habe persönlich gerade ein Deck, was eine starke Restriktion hat. Und zwar, es hat nämlich es muss nämlich insgesamt 8 Kreaturen haben, 8 Legenden, um genau zu sein, 8 Waffen und 8 legendäre Zauber oder Signature Spells. Denn ich habe ein CRPG-Team gemacht. Quasi mit Garth the One-Eyed, ein, ja, meine wirkliche Adventure-Party gemacht. Und die funktionieren natürlich dann auch alle zusammen, weil jeder hat ein bisschen was mit Zaubern zu tun. Also Balmor ist mein Combat Sorcerer und ich habe keinen anderen Combat Sorcerer. Garth ist der normale, der beschwört. Dann Tetsu Umesawa ist quasi mein DPS. Danitha Kapashin ist mein Tank. So ist es aufgebaut. Jeder von denen hat seinen Signature Spell, seine Waffe, mit der er equipped ist. Und dann habe ich natürlich so ein Hybrid-Thema aus Spellslinger und Equipments mehr oder weniger gebaut. Und es sind nur diese 8 Kreaturen drin. Und wenn ich eine dieser Kreaturen austauschen möchte, dann kommt auch die Waffe raus, die zu ihnen gehört. Dann kommt auch der Spell raus, der zu der Karte gehört. Und wenn ich was Neues reintun möchte, muss ich 3 Karten austauschen. Das ist mein Flavor-First-Designtes Deck quasi.
Ja, gegen eins von meinen hast du schon mal sogar gespielt, Anton. Das ist auch, da sieht man ganz gut die, kann man ganz gut diese Einschränkung dann erkennen, was wir auch in den Shownotes hatten mit der Power Ceiling. Ich wollte unbedingt mein Party-Deck haben. Ich habe ja gedacht, dass dann, wenn jetzt Dungeons & Dragons zurückkehrt, dass dann auch die Party-Mechanik zurückkommt, aber gut, das ist jetzt nicht unbedingt passiert. Dafür natürlich ganz viele Kreaturen, die zu der Party-Mechanik dazu passen. Also die müssen Warriors, Wizards, Rogues oder Clerics. Genau, Clerics vergesse ich fast immer. Dabei sind die Warriors die wenigsten in dem Deck. Müssen die sein, damit halt, man muss jeweils einen von jedem haben, ähnlich wie bei Freddys Abenteurergruppe, damit das Ganze funktioniert. Und dann habe ich halt mir ein Linvala-Deck gebaut. Linvala Shield of Seagate kostet 3, ist in Azorius-Farben, hat 3/3, fliegt und sie hat mechanisch irgendwie eingeschränkte Fähigkeit, dass man sie opfern kann und dann kriegen alle Kreaturen entweder Hexproof oder Indestructible bis zum Ende des Zuges. Sie sagt aber auch, dass zu Beginn deines Combats du ein Nonland Permanent detainen kannst. Also es kann keine Fähigkeiten mehr benutzen, ist quasi weggesperrt bis zum Beginn deines nächsten Zuges. Die könnte man ja theoretisch gesehen auch einfach so als Azorius Commander spielen, weil ihre zweite Fähigkeit, die nicht an irgendeine Mechanik gebunden ist, auch ziemlich gut ist eigentlich. Aber wenn du es mit Party spielst, dann hast du natürlich die komplette Party-Restriction. Du machst halt ein Theme-Deck draus. Und da ist dann wieder so ein bisschen, es hat 2 Schritte, dass du halt guckst, okay, was hat aktiv Party auf der Karte stehen und was enabled halt Party? Weil natürlich könnte ich jetzt einen Soldier reintun, wenn er besonders gut wäre, wäre aber irgendwie Quatsch, weil dann fehlt mir ja schon diese eine Karte. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall in diesen 4 Kreaturentypen danach suchen, ob die Kreaturen was können. Gleichzeitig, das geht jetzt so, ich gehe einfach einmal durch, sieht man dann im Spiel, das war ja auch, als wir gespielt haben, dadurch, dass das Deck immer sein Board relativ, also dass es sehr viel aufs Board schicken muss, um überhaupt wirklich was machen zu können, damit diese Mechanik funktioniert, merkt man dann wieder, okay, ich habe hier, ich bin halt sehr kreaturenlastig, ich werde wahrscheinlich auch wieder Restriktionen, ich werde vermutlich meine Removal auch auf Kreaturen legen. Ich werde versuchen, meine Protection auf Kreaturen zu legen. Ich werde nicht so viele Sachen drin haben, die nicht, wenn sie aufs Feld kommen oder gespielt werden, meine Party entweder torpedieren oder gar nichts dazu beitragen. Gleichzeitig muss man dann halt wieder sehen, okay, das Deck ist halt stärke-restricted, weil du hast halt das klassische Problem von einem kreaturenbasierten Board-Deck und da musst du dann halt auch direkt wissen, gut, es wird jetzt nicht irgendeinem Super-Combo-CDH-Deck die Stirn bieten können, wahrscheinlich, oder nicht besonders lang, weil deine Schwäche ist halt vor dir, die liegt vor dir und die anderen sehen sie deutlich und sie müssen nur ein Stück rausnehmen und dann fällt es in sich zusammen.
Aber das ist ja auch eine mechanische Restriktion, einfach auch von den Karten gegeben. Also das ist ja oft mit Tribals genau der Fall. Also dass vor allem Tribal-Karten oft in diese Restriktionen fallen, einfach nur aus Gründen wie, ich spiele nicht nur einen Dragon Tempest, weil da Drache draufsteht, sondern weil alle meine Drachen Haste bekommen. Ich spiele nicht nur einen Crux of Fate, weil es ein Boardwipe ist, ich spiele, weil ich damit alle Nicht-Drachen töten kann. Oder alle Drachen, wenn ein anderes Drachendeck da ist und sich meiner Herrschaft bekämpfen möchte.
Oder jemand einfach das... den One of Katus spielt und man sehr traurig geworden ist danach. Solcher Drache, der alle Drachen übernimmt.
Ich wollte auch, also die Linvala war auch mehr als Beispiel dafür gedacht, also weil Party finde ich wiederum ein ganz gutes Exempel dafür, das geht ja über Tribe hinaus, weil es geht ja heute eigentlich nicht so sehr um Tribal Decks, weil Tribal Decks, die hatten wir auch schon mal besprochen und die sind ja relativ easy. Das Spannende zum Beispiel bei Party finde ich halt, dass es dich schon, das schränkt dich ein, aber es gibt dir auch eine, es gibt dir eine Range von Möglichkeiten und gleichzeitig merkt man schon aber deutlich, wo die Zäune aufgestellt sind, oben und unten, weil ein Soldier ist halt keine von diesen Kreaturentypen und der wird dir einfach dafür gar nichts bringen. So gut er auch sein mag, dann kommt wieder Shapeshifter und sowas, man kennt das ja, es gibt ja auch ein Precon dazu. Das war jetzt nur so, also ich habe auch noch andere Decks, die da reinfallen, aber das war jetzt mein erstes Beispiel, weil ich da so gemerkt habe, okay, da muss man in sehr viele Richtungen denken, obwohl es eigentlich relativ einfach ist. Man guckt erstmal, welche Kreaturen haben Party draufstehen. Und dann guckt man, welche werden in diesem Partyfeld erwähnt. Und der Rest war aber gar nicht so unkompliziert.
Ja, ich finde, da sind das schon nochmal zwei super wichtige Punkte dabei, was eigentlich diese Restriktionen machen und was ich persönlich auch so schön daran finde, zusätzlich zu anderen Komponenten. Zum einen dieses, man kann sich gar nicht so richtig im Vorhinein über Power-Level Gedanken machen, wenn man jetzt erstmal diese Restriktion gesetzt hat, aber jetzt kommt schon dieser künstliche Deckel einfach dazu, weil ich kann natürlich innerhalb meines Themes und meiner wirklichen Restriktion, wenn ich jetzt sage, wirklich mein Deck darf nur Kreaturen spielen, wo Party draufsteht oder die Teil der Party-Type sind. Das wäre zum Beispiel, wie ich mir dann beim Deckbau so eine wirkliche mechanische Restriction legen würde. Also nicht sage, ich versuche so viel, ich würde wirklich sagen, wir spielen nur Kreaturen, die Party erwähnen oder Teil einer Party sind. Oder wie zum Beispiel das Freddy erwähnt hat, wir spielen nur wirklich die Kreaturen, diese 8 Archetypes und die haben immer eine Waffe, die haben immer einen Spell und wenn davon irgendwas rausgeht, müssen wir das halt genau so tauschen. Das geht nicht, dass die Waffe bleibt und die Kreatur rausgeht. Und wenn man sowas dann hat für seinen Deckbau, oder halt sagen, wie ich als Beispiel meinte, so wenn das für Leute einfacher ist, sich das vorzustellen, zum Beispiel, ich habe einen Companion und den möchte ich behalten, dann muss ich ja auch bei jeder Karte, die ich in mein Deck packen kann, gucken, erfüllt das immer noch diese Regel. Und das heißt natürlich, ich kann immer noch gute Karten spielen. Und innerhalb dieses Rahmens kann ich natürlich immer noch ein sehr starkes Deck bauen oder ein sehr schwaches Deck. Ich könnte jetzt einfach einen Haufen zufällige Party-Kreaturen in mein Deck werfen, die nicht so richtig zusammenpassen. Oder ich kann mir aktiv überlegen, okay, wir wollen angreifen, wir wollen unser Board beschützen. Welche Party-Kreaturen erlauben mir denn, mein Board zu beschützen und vielleicht Evasions zu bekommen und anzugreifen? Ich kann immer noch meinen Gameplan ausbauen, aber meine Restriktion ist gesetzt. Das heißt, selbst wenn ich versuche, so sehr es geht, dieses Deck zu optimizen, ist irgendwann einfach Schluss, weil es ja eine gewisse Regel gibt, die sagt, diesen Punkt kannst du nicht überschreiten. Weil selbst wenn The Force of Will jetzt richtig gut wäre, wenn deine Regel deines Decks ist, es gibt aber nur Permanence in diesem Deck, dann wird die Force of Will es halt nicht reinschaffen und du musst irgendeinen anderen Weg zu finden, Stack-Interaction zu haben. Vielleicht wird es dann eher eine Glenelendra, die halt sagt, ich habe eine Kreatur, die mal ein Counterspell ist. Aber dadurch hat man halt immer so, man kann seinem Deck und seinem Thema sehr treu bleiben und hat trotzdem am Ende ein Deck, das relativ fair mit vielen Leuten spielen kann, einfach dadurch, dass so ein gewisses Power-Maximum kann nicht überschritten werden. Und wie du schon sagtest, Jochen, auch, es gibt immer so einen sehr offensichtlichen Plan mit Schwächen, was ich immer auch sehr schön daran finde. Es ist immer so ein schönes Risk-Reward, den gibt von mein Thema funktioniert sehr gut in dem, was es macht, weil es so alles aufeinander abgestimmt ist, aber manche Sachen kann ich halt nicht. Wenn ich nur Kreaturen spiele, werden da wohl keine Instant-Counter-Spells drin sein. Das heißt, Leute können sehr klar diese Schwächen ausnutzen oder drumherum spielen. Das heißt, häufig ist es ein Deck, das gar nicht so ein super einfach zu definiertes Power-Level hat, weil es halt je nachdem, was die anderen Strategien sind, halt viel dynamischer damit funktioniert, weil es halt offensichtliche Stärken und Schwächen hat. Und das finde ich in Commander-Spielen auch sehr schön, dass nicht nur dieses Power-Level dadurch irgendwie gecapped wird, sondern auch, dass es so eine gewisse Varianz im Game selber gibt, dadurch, dass diese Decks, die halt klar an irgendwas festgelegt sind, halt manche Sachen einfach nicht können, aber dafür andere Sachen sehr gut. Und das ist viel mehr so ein Play-Counter-Play-Ding, statt dass einfach nur alle Leute versuchen, gute Karten zu spielen. Und das finde ich dann manchmal sehr spannend. Und manchmal passieren dann auch tolle Spiele, wo man einfach richtig, richtig hart verliert, weil jetzt irgendwer halt gesagt hat, oh, diese eine Sache geht aber gerade nicht, weil ich habe ein gutes Stacks-Piece gefunden oder irgendeinen Spell gespielt, der alles sehr viel schwieriger macht. Und wenn man dann da sitzt, denkt so, oh, mein Deck hat aber keine Instants. Das wird ja jetzt schwierig, irgendwie damit zu interagieren. Ergeben sich halt auch ganz interessante und wilde Szenarien irgendwie dadurch.
Ja, und vor allem du hast ja von den vorherigen Restriktionen schon automatisch welche dabei, die doch ein bisschen das Power-Level anpassen. Zum Beispiel, ich sag, jetzt Nick hier ist jetzt ein falsches Beispiel für Protein Hulk. Aber wenn ich zum Beispiel einen Flavor First, ich habe mein Party-Deck und ich spiele Band Party mit irgendeinem Commander, ich werde kein Protein Hulk dann reinpacken, weil das ist ein Beast, das muss sterben, es braucht ein Sac-Outlet.
Ja.
Es ist nämlich eine Karte, die genau als einzelne Karte das Power-Level anheben kann, weil jeder Tutor auf Protein Hulk potenziell gefährlich wird, jede Möglichkeit, den zu recurren. Und Protein Hulk, für Leute, die es nicht wissen, 7 Mana, irgendwas, er wird immer gleich sterben, weil sein On-Dice-Trigger ist, du darfst dir 6 CMC insgesamt aus deinem Deck aussuchen an Kreaturen und aufs Spielfeld bringen. Protean Hulk ist dafür da zu sterben, damit man sich verschiedene Kombos zusammenschrauben kann, in den meisten Fällen. Oder man recurrt ihn so oft, dass man einfach das ganze Deck hinklatscht, weil das ist halt einfach das, was Protean Hulk macht.
Wo man so Restriktionen auch ganz gut am Werk sehen kann, finde ich, und wo man ein gutes Bild davon kriegt, weil da sitzen ja dann auch wirklich Leute dran, die quasi ihren Lebensunterhalt mit Magic verdienen und dem Design von Spielen, wenn man sich mal Precons anschaut. Weil Precons ist ja oft so, die werden kritisiert, wenn sie sich nicht genug auf den Plan fokussieren, aber das ist ja auch oft dem geschuldet, dass sie eben sagen, ja, das ist halt dein Einstieg da rein, wir möchten dir was zeigen, aber jetzt nicht bis 110%, dass du nur die eine Sache machen kannst und jedes Match gleich ist für dich. Es gibt da aber auch clevere Arten, wie man sich Restriktionen setzt, die aber sehr weit sind. Zum Beispiel hatten wir jetzt bei den Battle for Baldur's Gate Precons das dimirfarbene Horror-Deck mit Captain Ingathrott. Und das sagt ja nur, es ist ein Mill-Deck, aber es sagt ja erstmal hauptsächlich, deine Horrors sind dafür zuständig zu millen. Und wir hatten es auch in der Folge, wo wir die besprochen haben, Freddy, du hast ja dann gesagt, ja, da sind dann halt auch Horrors drin, die sind halt schlecht, weil man muss einfach Horrors reintun. Aber die Restriktion ist gleichzeitig, sie ist da und sie macht was, das interessant ist. Das werden ja auch noch in Zukunft Horrors kommen. Und gleichzeitig ist es eine spürbare Einschränkung, dass es eben nur mit Horrors funktioniert. Und gleichzeitig ist sie aber so weit, dass du sagen kannst, ja gut, in diesem blau-schwarzen Deck kann ich auch einen Horror drin haben, der erfüllt Funktion X besonders gut. Da komme ich dann auf das zurück, was du gerade gesagt hast, Anton. Der ist vielleicht besser, wenn ich gegen diese Art von Deck spiele. Oder der wird mehr scheinen, wenn ich gegen diese Art von Deck spiele. Insgesamt hat man dann wieder, werden wir wahrscheinlich noch öfter drauf kommen, man hat wieder diese größere Reichweite an Dingen. Trotzdem Zaun hier, Zaun da. Aber der Zaun ist halt relativ clever gesetzt, weil er sagt, okay, Horrors sind auch geil, wenn du jetzt niemanden damit millst. Das ist auch vollkommen okay. Du musst es nicht machen. Es würde auch Spaß machen, einfach nur diesen einen Horror dahin zu klatschen. Und das ist cool für dich. Aber du erkennst, wo das Deck hin will, anhand der Restriktion, die auf dem Commander steht.
Wobei ich mittlerweile den Nagathrott gar nicht mehr so sehr mag, wie ich den. Jetzt, wo ich ihn ein paar Mal in Aktion gesehen habe, hast halt das andere Problem, dass das Deck viel zu oft viel zu gleich ist und sich zu sehr wie ein Rogue-Deck anfühlt. Tatsächlich als irgendwas mit den Horrors. Also, ich glaube, ich würde es mir manchmal einfach lieber begrüßen, wenn solche Produkte dann. Wenn auch tatsächlich die Karten ein eigenes Theme haben oder beziehungsweise die Archetypen ein Theme haben, die ganzen Horrors exilen halt vorher oder ein Riesenteil davon schicken Dinge ins Exil und Umbriss interessiert sich. Da finde ich halt sowas wie den Nagathrott, der halt einfach generisch millt und Dinge reanimiert, dann auch ein bisschen komisch, so dass wenn ich ein Horror-Deck bauen würde, ich das wahrscheinlich um Umbriss machen würde, einfach nur weil die Idee eines Horrors für mich mehr damit übereinstimmt als mit Rogue 2.0.
Und diese Precon Commander sind ja häufig so, haben zwar ein Theme, sind aber doch open-ended, wie jetzt der Captain, und der sagt, Horrors sind gut für meinen Gameplan, aber wenn ich irgendwie anders millen kann, mache ich trotzdem was. Das heißt, da kann ich so ein bisschen aussuchen, mache ich jetzt das Theme so sehr oder nicht. Zum Beispiel, also wenn ich Precons designen würde, was ich super gerne mal ausprobieren würde, wäre sowas wie, wir haben dreifarbige Commander und jedes Deck hat drei verschiedene Monocolored Companions, die alle am Anfang nicht komplett funktionieren, aber alle halt vom Thema her funktionieren können und so einen anderen Twist geben würden auf mein Deck. Das heißt, jedes Deck hat so drei eingebaute, probier doch mal aus, in die Richtung zu bauen, aber du musst wirklich sehr, sehr stark in die Richtung gehen, Themen mit drin. Und Monocolored Companions wäre generell auch einfach mein Traum von der neuen Mechanik, weil, also, wie gesagt, ich liebe diese Regeln, ich liebe die Companion-Mechanik und dass die alle zweifarbig sind, finde ich sehr schade, dass ich kein Monocolored-Deck mit einem Companion bauen kann. Das habe ich auch für genau Companion mit Companion Restriction großer Fan von Rule Zero auf Hybrid Mana bin. Leute sagen, ich habe aber meinen Fuchs dabei für mein monorotes Deck und ich spiele nur Activations. Dann spielst du halt mal deinen Fuchs. Aber sowas ist ja eh dann irgendwie immer noch ganz lustig, was ich auch an diesen restriktiven Decks mag, wenn man ganz klar ankommt und sagt, hier, ich habe ein Deck, das hat genau dieses Thema und auf dieses Thema bauen wir hin. Können wir dafür ein, zwei Mal ein bisschen die Regeln brechen, um mit dem Thema mehr zu machen? Ist ja häufig auch für Leute schon super klar, was tut das, weil das Thema ja immer noch fix ist. Wenn ich sage, ich würde gerne zwei, drei Sachen ändern und die Karte spielen, weil die macht ein paar nette Dinge, aber es ist total unklar, was mache ich überhaupt mit der Karte, was habe ich vor, ist das ja auch viel schwieriger zu beurteilen, was passiert wohl damit. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte aus genau diesen Gründen diese eine Karte doch in diesem Deck spielen, die vielleicht gebannt ist, aber sie passt genau in dieses Thema rein und dieses Thema kann halt nicht stärker sein als das, was es festgelegt wurde. Das ist dann, wo meine Erfahrung war, häufig merken Leute da so, das sind Sachen, dafür macht es total Spaß, auch mal die Regeln zu brechen und Sachen zu Rule Zero und sowas zu machen wie, okay, der Companion ist Hybrid, aber spiel ihn halt in deinem mono-schwarzen Deck, das nur Even Spells hat, irgendwie trotzdem, weil es ein cooles mono-schwarzes Mill-Deck ist mit dem Kraken oder so. Das macht dann auch halt immer sehr lustige Dinge. Und was ich super spannend fand, was du eben meintest, Jochen, dieses, ich muss mir auch irgendwie Effekte suchen in meiner Restriktion, die so das tun, was ich will. Das finde ich persönlich beim Deckbau auch immer super spannend, wenn man mit seiner Restriktion anfängt und sagt, so dieses Deck, zum Beispiel wollte ich nach dem ersten Dominaria-Set, das wirklich ein neues war, um die legendären Sorceries drumherum bauen. Dachte, oh, legendäre Sorceries sind richtig cool. Dann spielen wir halt ein Deck, das nur legendäre Spells hat. Es gibt einfach keine nicht legendären Spells, sondern es gibt nur Länder und legendäre Spells. Aber dann ist so das Problem mal, wir spielen ja Commander, gewisse Dinge brauchen wir ja, wo es Staple Effects gibt. Irgendwie wollen wir ja Card Draw haben und Interaction und Ramp. Und in diesen restriktiven Themen dann diese Sachen zu finden, das ist für mich dann immer so eine kleine Schatzsuche von dieses, ich muss ja jetzt Niche-Effekte und Hidden Gems finden, die das machen und trotzdem mein Thema passen, weil vielleicht es gibt halt wenig legendäre Mana Rocks und wenig legendäre Ramp-Spells. Heißt, plötzlich findet man einen Haufen legendäre Mana-Elfen oder solche coolen Karten wie eine Schlange aus dem alten Kamigawa, die sagt, Schamanen können für Doppelgrün tappen und so. Ich glaube, es ist Sachi. Und solche Dinge sind dann total spannend, um zu gucken, wie kann ich denn die Sachen, so diese Vegetables, die mein Deck braucht, erfüllen innerhalb dieser Restriktionen. Und dann merkt man manchmal im Gameplay halt, boah, diese Effekte, die ich jetzt mal ausprobieren musste, weil ich durfte die Staples einfach nicht verwenden, die funktionieren total gut und machen total coole Dinge. Und vielleicht mag ich die manchen Decks sogar mehr als die Staple-Effekte. Und das finde ich auch immer sehr schön daran, so zu bauen, dass man einfach Sachen findet, die dann im Spiel oder im Deckbau einfach so einen total auf eine andere Bahn bringen und man später merkt so, boah, vielleicht ist es voll gut, wenn ich mich zwinge, manche Karten gar nicht benutzen zu dürfen. Jetzt brauche ich einen anderen Removal-Spell, einfach als ein Swords to Plowshare oder einen anderen Ramp-Spell als mein Ramping Growth. Und dann merkt man Sachen, die einem mit anderen Decks, die keine Restriktionen haben, wieder weiterhelfen, wenn man ein bisschen auch seinen Horizont erweitert hat. Weil irgendwie sind wir ja alle irgendwie auch immer dann sehr effizient im Deckbau und haben ja gewisse Annahmen, wie funktionieren Sachen, was sind gute Karten. Und manchmal ist es so ein bisschen sich selbst dann einfach zu verwehren, das zu machen, was man gerne tun würde, kann total spannende Ergebnisse haben.
Ich fand es übrigens witzig, nur um da noch mal kurz drauf zurückzugehen, dass du meintest, man kann auch manche Sachen Rule Zeroen. Das heißt, um eine Restriktion aufrechtzuerhalten, brichst du eine andere Restriktion. Das finde ich einen ganz spannenden Konflikt, wo man sagt, okay, um im Theme zu bleiben, muss ich bei einer anderen Karte aber die Restriktion durch Rule Zero aufheben. Fand ich ganz spannend. Aber über Rule Zero kann man sowieso 100 Jahre lang diskutieren. Wir sind da ja relativ aufgeschlossen dem gegenüber. Es gibt ja auch, Fritz zum Beispiel hat ja auch sehr lange ein Rule Zero Tamanoa Deck, glaube ich, gehabt. Und das, aber das war jetzt nur so, ich fand das nur spannend, dass du das gesagt hast. Ich möchte, um eine Restriction aufrechtzuerhalten, muss ich sie an einer anderen Stelle knallhart brechen. Und zwar richtig, also richtig derbe ja im Grunde, dass man sagt, okay, wir müssen uns kurz zusammensetzen und klären, ob ihr das überhaupt erlaubt, damit mein Deck dieser einen Beschränkung jetzt weiter folgen kann, als es möglich wäre, ohne dass ich die Regel breche, in Anführungszeichen.
Ja, also es ist was für mich gerade ein bisschen schwer, das Ende zu folgen, als nachdem du gesagt hast, du willst mehr Companions. Da hat mein Hirn einfach für den Moment einfach ausgeschalten von nein, nein. Macht es bitte in den Unset und am besten noch den 30th Anniversary vor da hinten drauf, das auch ja nicht legal.
Aber in so einem Commander Precon ist es ja schon sehr eingeschränkt.
Es ist immer noch, nein! Hört auf mit Companions, ich hasse diese Mechanik so abgrundtief.
Notiz an unseren Cutter, hier bitte das Not the Bees-Meme mit Nicolas Cage einfügen, aber dafür sollten kleine Companions auf ihn draufgeschüttet werden.
Oh, das ist... Nee, die Companion-Mechanik ist für mich einfach da, da ist zu viel nerviges Zeug damit verbunden und ich vertraue auch nicht, dass die wieder nicht wieder Legacy brechen und dann wieder Produkte aufgekauft werden, was ich immer als wichtigeren Punkt finde, das zu untertreiben, als hier und da mal ein cooles Design zu haben. Aber eine ganz coole Sache eben, die du gerade gesagt hast, ist eben mit den, was wollen wir Rule Zero? Zum Beispiel genauso was wie Hybrid-Mana. Wenn du sagst, ich habe einen Monocolor-Deck und hast aber ein Deck, das komplett mit Hybrids spielt, also ich sage mal, 60% deines Decks hat heißen Hybrid-Karten, nur aus den Meme, dann kannst du das ja mit den Flavor verkaufen, die Regel brechen. Hey, so, hey, macht das, wenn ich 1, 2, 30 Karten auf die Hybrid-Mana sind in meinem Mono-Weißen-Deck? Das werden natürlich auch viele Leute erlauben und ist halt auch eine coole Restriktion dann tatsächlich, wenn man ein bisschen out of the box denkt, also quasi, wenn man die Regeln bisschen bricht. Fritz hat ja gegen dieses Hostile-Hostel-Deck gespielt auf der Command-Con, was ja auch eigentlich ein kompletter Rule-Zero-Commander wäre. Ist. Weil ein Land kann nicht dein Commander sein.
Das ist das Land, was irgendwie später auf anfängt, Dinge zu fressen oder so, ne, wenn es erwacht.
Ja, genau. Das Creeping In, genau das dann. Das, die Gaststätte, die sich ihre Gäste dann selber holt. Im schlechtesten möglichen Sinne. Der andere Punkt, den du hattest, Anton, war ja das mit den Staples. Und dass man im Grunde, wenn man sich Restriktionen auferlegt, dass man dann auf lange Sicht wahrscheinlich ein bisschen reflektierter Commander spielt und Decks baut. Und da würde ich dir absolut zustimmen. Das war ja auch das, was ich vorhin meinte bei diesem Precon-Beispiel. Ich finde das immer gut, wenn ein Deck dir, wenn es dir ein Theme zeigt oder einen Weg, um zu gewinnen, am besten natürlich nicht mit nur einer Kartenkombination, sondern ein bisschen breiteren Pfad zum Sieg beschreitet und da seine Restriktionen hat. Zum Beispiel hier jetzt machen wir halt eben das mit den Horrors und dem Millen. Und dann gleichzeitig aber dir Lust macht, mehr auszuprobieren und dir vielleicht auch, und da kommt man dann jetzt von den Precons wieder weg, sondern eher in so, wie du gesagt hast, Decks, in denen man sich mal wirklich sehr viele Gedanken gemacht hat, wie baue ich zum Beispiel mein Removal so, dass es dem Gesamtdeck gut entspricht. Da kommt man dann wohin, wo man, erstens, wenn man es baut, wird man sehr viel bewusster, was es so alles gibt. Und es wird immer garantiert, also wenn ihr so ein Deck habt, kommt einfach mal auf den Discord bei uns und stellt es mal den Leuten vor und ihr werdet sehen, es gibt immer mindestens eine Karte, die super cool ist und von der man noch nie gehört hat, die man vergessen hat. Und man sich denkt, wow, wieso habe ich die noch nicht gekannt? Dafür ist es gut, wenn man erstmal sich überhaupt Gedanken macht, gut, Swords to Plowshares habe ich jetzt hier. Ich lege es mir mal auf meinen Vielleicht-Vielleicht-Vielleicht-Stapel, falls ich es doch brauche und bemerke, okay, finde halt nichts anderes. Spoilerwarnung, ihr werdet immer was anderes finden, aber Swords to Plowshares ist halt geil. Dann wird man, nachdem man das Deck gebaut hat und damit gespielt hat, wird man einfach ein bisschen mehr Commander und diese ganze Card-Base verstehen. Und auch, wie bei dem Linvala-Deck, dann halt knallhart sehen, okay, es ist ein Schwachpunkt, wenn viele Dinge zu Beginn des Combats aktiviert werden, weil das engt dich ein und es gibt deinen Feinden einen sehr genauen Zeitpunkt, zu dem sie zuschlagen müssen, damit gar nichts mehr passiert. Und das ist halt aber was, das muss man erstmal sich angeschaut haben und man muss zumindest einmal so ein bisschen drumrum gedacht haben. Das ist ja, der Sinn von Staples ist ja eigentlich, dass man nicht überlegen muss, dass man sagen kann, diese Karte ist gut, die ist zu Recht in diesem Deck drin, weil sie einfach gut ist, die wird in 90% aller Fälle wird die das Problem, das mir jetzt mit dieser einen Kartenart, gegen die sie gedacht ist, wird sie lösen. Zum bestmöglichen Ergebnis. Und das machen eben nicht Staples nicht, deswegen muss man sich immer so ein bisschen Gedanken machen. Und das ist, glaube ich, sowieso generell bei diesen, wenn man über Restriktionen beim Deckbau und beim, also dann natürlich daraus folgend auch Spiel spricht, das ist das, was immer dabei rauskommt. Man macht sich mehr Gedanken über sein Deck, man macht sich mehr Gedanken, wie man es spielen will, und am Ende, dadurch, dass man sich Gedanken gemacht hat, hat man meistens einen kleineren oder größeren Erkenntnisgewinn und kann sich dann beim nächsten Mal entweder sagen, nee, Jochen, das ist schon viermal schief gegangen, versuch es nicht ein fünftes Mal, oder das war cool, aber noch nicht so super durchdacht, vielleicht gehe ich da nochmal ran, gehe nochmal ein, zwei Schritte zurück und schau mal, ob ich vielleicht entweder die Restriction ändere oder ob ich bessere Karten für die bereits bestehende Einschränkung finde.
Weil die Stables sind ja auch häufig, Stables sind ja gut, wie du schon sagtest, weil sie immer gut sind. Das sind ja Karten, die eigentlich per Definition häufig auch einen sehr High Floor haben, wo vielleicht aber dann die Varianz und der Ceiling nicht mehr so hoch mitgeht. Die wirklich guten Staples kamen natürlich beides, die sind stark in jeder Situation und können trotzdem richtig eskalieren. Sowas wie zum Beispiel Jeskka's Will wäre jetzt zum Beispiel, die ist einfach gut, aber in der richtigen Situation ist sie halt unglaublich gut. Und bei vielen dieser eingeschränkten Karten ist es halt eher so dieses, okay, mein Deck selber hat schon einen fixierten Ceiling, den ich nicht überschreiten kann. Und dann ist Low Floor halt manchmal einfach nicht das, was reicht, sondern dann muss ich halt anfangen, Karten zu, also ein High Floor, sondern manchmal muss ich halt Karten nehmen, die sagen, okay, aber High Floor und dann aber irgendwie auch Low Ceiling bringt nicht so richtig was, sondern ich nehme lieber die Karte, die so eine riesen Varianz hat und die sagt, die passt hier rein, die hat einen richtigen Low Floor, kann aber einen totalen High Ceiling haben, weil diesen Ceiling, den mein Deck hat, dadurch, dass der da ist, muss ich den ja irgendwie auch häufig erreichen, damit ich irgendwie klarkommen kann. Und das kann dann manchmal sehr helfen, so ein Thema irgendwie noch weiter voranzutreiben, besonders weil einem ja auch die ganze Zeit bewusst ist, ich habe diese Schwächen, die ich nie wegbekomme, egal wie viel Mühe ich mir gebe, diese irgendwie dann so mit irgendwelchen Staples zu fixieren. Wenn man sich ja dieses GIF mit den Personen, die so dieses Tape auf diesen Wassertank versucht draufzuklatschen, so, wenn mein Deck keine Instants spielen darf, wird meine Stack-Interaction immer irgendwie schlecht sein. Also vielleicht ist es gar nicht die richtige Idee zu sagen, ich suche da Alternativen, sondern manchmal ist es okay, ich gebe diesen Kampf einfach auf und kämpfe an anderer Stelle weiter. Vielleicht kriegen wir mehr Haste und sind einfach schneller. Und bevor der Blue Player anfängt, mit uns zu interagieren, sagen wir einfach, wir tun ihm erstmal sehr weh, weil das kann unser Deck vielleicht innerhalb unserer Einschränkung. Und dadurch kommt dann halt wirklich auch diese Varianz ins Gameplay rein. Und das kann man mögen, das kann man nicht mögen, das ist ja sehr unterschiedlich. Ich persönlich bin at heart ein Rakdos Mage, ich liebe das, wenn Spiele total viel Varianz haben und manchmal geht ein Plan total schief und man verliert so eskalativ, dass man eigentlich beschämt nach Hause gehen muss und manchmal passiert da einfach was total Wildes und alle anderen gehen unter. Da hatten wir auch dieses komische Spiel mit einem meiner Lieblingsdecks, als ich in München war, plötzlich immer dieses, oh, mein Granzo hat Hidetsugu geflippt, der alle Leben halbieren kann und danach den Archfiend, der eine Wound Reflection ist. Ich glaube, ihr seid einfach alle tot, weil wir jetzt diese zwei Kreaturen gefunden haben. Und manchmal ist es halt so, ich habe diese Hand voller Six-Drops und ich tue nichts für fünf Turns. Mal sehen, was passiert. Und das ist halt dann immer so mit den Restriktionen, das geben die ihm halt auch immer mit.
Ja, das ist halt auch so eine Deckbauphilosophie, die teilweise, bei denen man sich halt teilweise sehr stark streiten kann. Also für mich ist das Poster Child Cathar's Crusade, wo Fritz und ich ja komplett andere Meinungen haben über diese Karte, die immer, wenn eine andere Kreatur reinkommt, bekommen alle anderen +1/+1. Dieses 5-Mana-Enchantment. Und in meiner Ansicht ist die Karte Müll, weil die Karte ist halt eine Karte, die hat keinerlei Floor, sie hat nur Ceiling. Und meistens, ich sag's halt so, wenn diese Karte was macht, gewinne ich eh. Wenn in Decks, die ich spiele. Für in meinen Decks ist es eine sehr schlechte Karte. Aber in vielen Decks, die halt anders aufgebaut sind, ist es eine gute Karte. Ich behaupte mal, die Decks sind oft nicht ganz so gut, wenn das eine sehr gute Karte ist. Oder halt mechanisch so solide, weil dann werden an anderen Ecken gespart, die ich denke, sind extrem wichtig, um zu gewinnen. Also zum Beispiel bin ich ja Riesenfan von Indestructible, solche Dinge. Da brauche ich halt einfach, wenn ich einen Boardwipe überlebe und habe immer noch 10 Tokens, dann brauche ich keinen Cathar's Crusade hinterher. Blöd gesagt. Also, da sind Fritz und ich halt komplett anderer Meinung bei der Karte. Und was genau stimmt, ist auch situativ. Also eine Karte wie Cathar's Crusade kann natürlich einfach durch sein unglaublich hohes Ceiling, das es hat, in ein Tribal-Deck, in einem restriktiven Deck sehr stark sein.
Das Lustige ist, dass sie beide trotzdem nicht spielt, weil du findest sie Müll und Fritz sagt, nee, die macht das Spiel viel zu langsam und schwerfällig. Ich spiele die auch nicht.
Ich finde auch, was sehr wichtig ist anzuerkennen, weil auch der Art, wie ich am liebsten Deck baue mit diesen Restriktionen, was du gesagt hast, Freddy, diese Decks sind häufig, wenn man wirklich objektiv draufschaut, sind die nicht gut oder stark, sondern die sind halt sehr spezifisch in dem, was sie machen. Und sie sind halt nicht gut in einem objektiven Sinn, sondern es ist halt gut, diese eine Sache zu machen. Das ist ja auch so was, wo das Commander häufig viel drüber geredet so wird, so, wann hat man ein gutes Spiel, wann ist man zufrieden, gibt es so dieses The Thing, was das Deck machen soll, damit man zufrieden ist, egal wer dann gewinnt. Und was ich gemerkt habe bei diesen Decks und warum ich, glaube ich, so gerne mag, ist einfach dieses Ding, was man machen möchte, ist plötzlich unglaublich festgelegt und definiert und das ganze Deck spielt darauf hin, weil ja auch gesagt wird, wir möchten halt zum Beispiel, wie ich vorhin meinte, wir möchten halt ganz viele legendäre Spells casten und gucken, was passiert. Und dafür haben wir halt nur legendäre Spells. Und manchmal hat man coole Dinge mit legendären Spells gemacht, die sonst nie passieren, wenn man diesen komischen Ram-Spell brauchte, der sonst niemand spielen würde. Aber er war halt legendär, dann hat man ihn gespielt. Und weil da noch irgendein anderer Satz draufsteht, der fast nie relevant ist, hat man jetzt einmal doch irgendwie in ein Spiel gewonnen. Und das sind dann so die Dinge, so diese Interaktionen, die dadurch sind. Das heißt dann, mein Deck hat coole Dinge gemacht, trotz der Restriktion. Und dadurch ist es einfach halt aber objektiv häufig nicht so gut. Und damit muss man halt auch mit diesem Wissen da rangehen. Man sagt, ich baue ein restriktives Deck und möchte trotzdem, dass das mit allen mithalten kann, was meine Freunde sonst so spielen. Das ist einfach schwierig, weil wenn man sagt, ich verbiete mir selbst Dinge, dann ist mein Deck halt in manchen Sachen einfach nicht gut und ich kann das beste Deck bauen, das meine eigene Regel erfüllt. Und trotzdem ist es halt einfach vielleicht einfach schlecht. Aber dadurch, dass dieser Plan halt so festgelegt ist, hat man halt seltener meiner Meinung nach den Fall, dass man sagt, ich habe so meine Sache nicht gemacht, weil ich baue ja total auf meine Sache hin, aber muss dann halt auch die Frustrationstoleranz haben zu sagen, na gut, aber wenn ich weiß, ich habe keine Protection Spells, weil mein Deck hat keine Protection Spells für meinen Voltron Commander, das geht einfach nicht anhand meiner Regel, weil vielleicht mein Deck nur Schwerter spielen darf oder nur Waffen, was weiß ich, oder Karten, wo Waffen drauf sind. Wo es ja Protection Spells gibt, aber
Blacksmith Skill.
Genau, dann habe ich aber vielleicht andere Dinge gemacht, nämlich ganz viele Waffen auf den Tisch gelegt und bin trotzdem zufrieden. Und da muss man auch so ein bisschen wissen, so kann ich damit auch verlieren und zufrieden sein? Und was ich dabei auch sehr schön finde für diese ganzen Power-Level-Diskussionen und so ist, häufig weiß ich selber ja gar nicht so gut, was ist mein Power-Level, weil irgendwie mein Deck hat ein paar sehr starke Karten, die in die Restriktionen passen, ein paar Karten, die halt totaler Müll sind, die einfach halt da sein mussten. Und wenn sowas ist so, okay, zum einen habe ich einen Dockside, weil es ist eine Kreatur, die ein Ramspell ist. Das heißt, mein All-Creatures-Deck kann den Dockside spielen als Ramspell. Vielleicht lohnt sich das. Aber zum anderen habe ich halt kaum Instant-Speed-Interaktionen, weil es gibt sehr wenig Flash-Kreaturen, die Removal-Spells sind. Und er hat dann halt ganz viele offensichtliche Schwächen und kann trotzdem starke Karten spielen. Und wenn man dann mit Leuten drüber redet, welches Power-Level hast du, finde ich häufig, ich sage Leuten halt dann einfach, was ist die Deckbauregel und was ist der Plan? Weil letztendlich müssen Leute in Power-Level-Diskussionen sich ja eh immer selber Gedanken machen, was bedeutet das jetzt für sie, wenn ich sage, ich denke, das ist ein eher starkes Casual-Deck, vielleicht so um den Dreh rum mit irgendeiner Zahl, das sind so meine Win-Cons, das dann schon sehr, hilft so ein bisschen, aber zu sagen, okay, ich habe ein Deck, das wurde mit dieser Regel gebaut, wenn diese Regel gilt, dann weißt du, manche Karten kann das Deck nicht haben, du musst nicht im Counterspell rumspielen, weil die gibt es einfach nicht und sowas. Und ich finde häufig, dass das es auch viel einfacher macht, diese Pregame-Konversationen zu haben, weil ich halt einfach ganz klar sagen kann, das ist mein Deck, das macht mein Deck und in diesem Rahmen versucht es das zu machen, aber darüber hinaus ist halt Schluss. Und dann kann man halt auch so Matchups finden, wo vielleicht ein sehr, sehr gutes anderes Deck dagegen spielen kann, aber das passt halt thematisch so schön dazu, dass es trotzdem kein Problem ist, weil wenn das ein Deck sagt, boah, ich bin ein richtig gutes Deck, aber ich versuche super Controlly zu sein und du sagst, dein Thema ist halt ganz viel Recursion und Zombies, die immer wieder kommen, ist vielleicht Controlly sein einfach gar nicht so leicht, obwohl mein Deck sehr viel besser ist, weil das andere Deck einfach alles immer wiederholt oder so. Und manchmal ergänzt sich das dann so ganz schön, dass verschiedene objektive Stärken einfach dadurch, dass es definierte Themen gibt, halt sich viel einfacher so kommunizieren und matchen lassen.
Da ist übrigens, also da erstmal einen fetten Shoutout an eine Person, die jetzt hier sitzt, nämlich an Freddy, weil Freddy ist die Person, die am besten das kann von allen Leuten, die ich kenne, mit einer also als Theme eine Mechanik zu nehmen und dann sind diese Decks, die sind einfach sau gut. Und trotzdem hat man nie das Gefühl, das muss ich jetzt mal hier, jetzt musst du das Lob schweigend anerkennen. Okay. Trotzdem hat man hat nie das Gefühl, dass jemand einfach nur gute Karten da reingestopft hat, sondern immer, okay, Freddy hat sich Gedanken gemacht. Diese Mechanik, die kann, hat vielleicht eine Besonderheit regeltechnisch. Da merkst du, dass das zieht sich so durch. Das finde ich super cool. Das ist auch das, deswegen ist Freddy mein Gegenbeispiel für dieses, weil meistens ist es, wie du sagst, Anton, stimmt das? Restriktive Decks haben klar erkennbare Schwächen. Bei Freddy ist es schwieriger, die zu erkennen, weil sie oft einfach brutal gut sind.
Oder weil es Fallen sind. So, oh, nein, ja. Du boardwipest mich in meinen Deck übrigens. Die ganzen kleinen Saprolings, die da sind, die ich jetzt da gemacht habe. Ah, leider habe ich einen Overrun auf der Hand. Und ich wollte, dass es Board gewiped wird.
Ja, das ist immer sehr spannend.
Ich würde nur aus Interesse nochmal kurz fragen wollen, aber Freddy, deine Decks sind häufig, die haben dann eine starke mechanische Cohesion und sind so sehr wahrscheinlich dann mailmäßig gebaut und aufeinander abgestimmt, aber du gehst nicht ran und sagst wirklich vorher, ich habe diese Regel, die muss ich erfüllen, sondern du versuchst einfach nur sehr stark in eine Richtung zu bauen, oder?
Halb. Einer der Dinge, die ich, ich habe dieses Jahr eine Deckbaurestriktion gehabt. Also tatsächlich, die ich über das ganze Jahr gehabt habe, und zwar Decks und Typen zu nehmen, die ich nicht spiele. Ich habe vorher kein Simic-Deck gehabt, ich habe vorher kein Golgari-Deck gehabt, ich habe vorher kein Aristocrats-Deck gehabt und ich habe vorher kein Fünf-Farben-Deck gehabt. Also lauter solche Dinge. Und ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, was mag ich an diesen Decks nicht? Golgari mag ich die unglaubliche Defensive nicht. Deswegen habe ich einen Golgari-Deck gebaut, das ein bisschen against Type ist und defensiv aussieht, aber eigentlich extrem stark zuschlägt mit den Nemata. Ich habe einen Simic-Control-Deck gebaut, der mit Wilson und, Clancrafter, was typisches Simic-Ramp-Zeug macht, aber tatsächlich gewinnt, indem es Gegner manipuliert, Dinge klaut und dann halt damit angreift. Also einen Dimir-Aspekt, der mir sehr gut gefällt an Sachen klauen. Orzhov, ich hasse Aristocrats. Mein Greasefang-Deck hat keinerlei Aristocrats-Dinge drin. Es möchte aber trotzdem die ganze Zeit sacrificen und Dinge neu holen, aber auf eine andere Art und Weise. Also ich reanimiere was, ich möchte es mit Dark Ritual haben, damit ich einen großen Zauber hinterher caste. Und mein Greasefang ist voller großer Kreaturen. Es ist tatsächlich mehr ein Big-Creature-Deck als die meisten meiner grünen Decks oder die meisten grünen Decks, die man sieht. Also tatsächlich hinterfrage ich mich, was mag ich an den Decks nicht? Was mag ich an den Ideen nicht? Und dann versuche ich ein Deck zu bauen, das halt auf meine persönlichen Präferenzen, das, was ich selbst auch sehen möchte, zugeschnitten ist. Nicht nur im Sinne von, oh, das ist das Power, das ich sehen möchte, sondern ich finde es so geil, wenn mir jemand in ein Drachendeck einen, nicht Hordesmelter Dragon, einen Furnace Dragon hinhaut, was Affinity for Artifacts hat und alle Artefakte ins Exil schickt. Ich finde es so ein geiles Konzept. Ich spiele das und ich würde jeden feiern, der mir all meine Mana Rocks, all meine Vehikel in Greasefang Deck damit weghaut, weil das kann ich nur respektieren, wenn jemand einen Furnace Dragon spielt.
Ich hatte letztens auch so eine tolle Situation, wo ich wurde so hart aus dem Spiel gepunished. Das war einfach nur glorious. Ich habe mein Lieblingsdeck gespielt. Das ist ein Grenzo Deck, der schwarz-rote Grenzo, der Dinge flippen kann von unterm Deck. Das hat sogar mehrere Restriktionen. Das spielt zum einen Umori als Companion, weil es nur Kreaturen spielt. Zum anderen sagt es, wir dürfen nichts spielen, was die Bottom-Card unserer Library kontrolliert, weil wir wollen Blind-Flips mit Grenzo haben. Und es sagt auch noch, wir haben nur Kreaturen mit bis zu 6 Power, weil größer machen wir Grenzo nicht. Und weil die Idee war, wie das Deck entstanden ist, ich wollte Grenzo spielen und wollte sagen, ich möchte die Chance, dass Grenzo was Großes trifft, so hoch machen wie möglich. Das heißt, wir spielen halt nur große Kreaturen. Da haben wir auch bis zu 6 Power und nur Kreaturen. Und wir spielen möglichst wenig effektive Länder im Deck. Das heißt, jedes Land, das ein Fetchland ist, auf irgendeine Art, auch sowas wie Field of Ruin, da auch Shoutout zum neuen Demolition Field, das bessere Field of Ruin, ich lieb's. Jedes Fetchland ist in diesem Deck, weil wir wollen ja weniger Länder im Deck haben, wenn wir Grenzo aktivieren. Und ja, Deckfinding ist häufig egal, aber wenn man dann seine 20 Fetchlands genutzt hat, macht es irgendwann schon so ein bisschen was aus. Und Da hatten wir dieses Spiel, wo ein Freund von mir legt halt seinen Zozu the Punisher hin, Landdrops machen 2 Schaden und danach den Harsh Mentor Fähigkeiten aktivieren, die keine Mana-Fähigkeiten sind, machen 2 Schaden. Ich gucke mir diese Hand an mit so 4 Fettsteinen, ich bin so, ja gut, das wird ein schwieriges Spiel, irgendwas zu tun in diesem Game, weil jedes Land, das ich spiele, mir halt 6 Schaden gemacht hat, weil so ein Fetchland einfach richtig reinhaut. Und das Spiel, ich habe so gelacht, einfach, weil ich da saß und dachte, okay, bevor ich nur ein Spell gecastet habe, habe ich erstmal irgendwie 12 bis 18 Schaden genommen. Und sowas ist dann auch, manchmal stirbt man halt bei seinem Theme. So, you live by the theme, you die by the theme und dann ist es halt einfach vorbei.
Ja, das kann passieren, das stimmt. Ich wollte noch auf eine Sache hin, weil ich glaube, es kann, wenn wir so drüber reden, Restriktionen und so, gerade wenn man neu ist, ich glaube, das hört sich ein bisschen weird und einschränkend an, wie der Name ja sagt, aber man muss davor überhaupt gar keine Bange haben, weil zum Beispiel die allermeisten Decks, die weiß spielen, werden, ohne dass sie es groß merken, folgen sie schon einer sehr wichtigen Restriktion. In weiß, es gibt es in mehreren Farben, dass man irgendwie halt bestimmten Themes folgt. In weiß gilt halt einfach ganz oft, die besten Karten sind die, die 3 Mana kosten, weil du die zurückholen kannst, zuverlässig. Fast alles, was der berühmteste ist, der Sun Titan natürlich. Der sagt, wenn er aufs Feld kommt oder angreift, darfst du ein Permanent mit Mana-Kosten für bis zu 3 zurückholen. Und das ist ja eine Restriktion, wenn man dann, und das, dabei hilft es eben, wenn man sich Gedanken über Restriktionen macht, dann sieht man, okay, in fast allen Decks ist irgendeine Art von Restriktion drin. Bei manchen erkennt man sie besser. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein sehr stark gethemedes Deck hat. Manche erkennt man vielleicht auch schnell, aber nicht direkt. Zum Beispiel diese Sun Titan Lines, dass man wirklich sagt, alles muss damit funktionieren, weil ich ja resilient sein möchte. Und dazu der Beobachtung kommt noch dazu, das war so mehr so ein Tipp. Ihr müsst keine CEDH-Decks bauen, aber wenn man mal sehen will, also wenn man nicht die Möglichkeit hat, gegen Freddy zu spielen, weil das auch sehr erhellend ist, aber wenn man mal sehen will, wie so Restriktionen in einem Umfeld funktionieren, wo man sie nicht erwarten würde und trotzdem spielbar sind, dann lohnen sich so CEDH-Gameplays und CEDH-Matches sehr stark, weil da sieht man dann auch, ja, Vinota ist auch in Casual eine starke Karte, aber eigentlich ist in CEDH, war ja lange Zeit so, ah, okay, Aggro, was bringt dir das? Und dann siehst du halt jemanden, der bricht so ein bisschen die Meta, weil er sich vorher Gedanken gemacht hat, was kann mein Deck, was kann mein Deck nicht? Aber, wie du vorher gesagt hast, Anton, es ist eigentlich irrelevant, dass mein Deck das nicht kann, denn ich werde die anderen getötet haben bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann ins Gewicht fällt. Und das ist für mich immer super, super schön anzuschauen. Und auch wenn ich habe kein CEDH-Mindset, aber es hilft mir beim Deckbau, wenn ich mir ab und zu einfach mal so ein Spiel angucke und sehe, okay, diese kluge Person, die ist auf Sieg aus und auf Sieg allein. Das ist der Spaß an der Sache, was ich absolut cool finde. Und trotzdem hat sie eine Einschränkung hingenommen auf dem Weg zum Sieg, aber das so clever umgesetzt, dass man am Ende nicht mehr wirklich erkennen kann, dass da eine Einschränkung ist. Obwohl, wenn man sich das Deck anschaut, dass das Erste ist, was einem ins Gesicht springt, dass das sagt, hä, wo ist denn hier die Combo, die sofort gewinnt? Du hast ja nur Kreaturen, die andere kaputt hauen. Und das wäre so mein Rat so gegen Ende der Folge. Das einfach mal, wenn ihr fertig seid, diese Folge anzuschauen und dann unsere gesamte Playlist natürlich durchgeguckt und durchgehört habt, dann schaut euch auch mal CEDH-Gameplay an.
Ist auch echt wichtig zu wissen, weswegen man kein Protein Hulk spielen sollte. Im Gegensatz zu nur, hey, was kann Protein Hulk? Weil wenn man den mal in Aktion sieht, ist es auch was Gutes zu wissen, okay, was ich damit vielleicht mache, ist gar nicht so unterschiedlich von vielen der Loops, die passieren.
Was auch noch für mich 2 eher emotionale Punkte der Zufriedenheit sind mit diesen Restriktionen ist, wenn ich ein Deck mit Restriktionen baue, dann Mel ist ja gewisserweise, Mel und Warthog stehen sich ja gegenüber, weil es beides ästhetische Profile sind, obwohl die eine halt an Ästhetik von Mechanics gebunden ist. Und für mich persönlich ist es einfach, es macht mir so viel Spaß, Magic-Decks zu bauen, weil es für mich immer so ein bisschen was mit Poesie und Gedichte schreiben zu tun hat, weil mein Deck, das mechanisch aufeinander abgestimmt ist, wenn ich das anschaue, jede Karte passt halt immer rein, weil jede Karte muss ja spezifisch ausgewählt worden sein, um das Thema erfüllen zu können, um die Restriktionen zu erfüllen. Das heißt, diese Mel-Ästhetik für Leute, denen sowas wichtig ist, die fühlt man dann auch wirklich. Es ist einfach manchmal schön, auch dann ist für mich auch sowas wie, ich muss die auf dieser Deckstart-Seite bauen, weil es muss, wenn ich die ansehe, das Deck muss es irgendwie stimmig sein, es muss irgendwie passen und die Zahlen müssen auch stimmen. Sowas wie ungerade Zahlen bei sowas wie Ramspell ist für mich ganz schwierig. Ich meine so, nein, dieses Deck hat eine gewisse Ästhetik. Das ist also eine komische Einschränkung, weil ich einfach dann weird bin in so Sachen noch, die dazu kommt. Aber ja, so, man merkt einfach, wenn so ein mechanisches Thema sich wirklich durchzieht, jede Karte passt irgendwie. Und das ist auch teils einfach ein sehr schönes Gefühl. Und dann gibt es da manchmal so kleine mechanische Synergien, die auch mal so ein bisschen mit diesem Meldenken zu tun haben. Beispiel irgendwie mein eines Deck spielt, das Granzo-Deck spielt Baltor, den Zwerg, weil er eine Kreatur ist, die meinen ganzen Friedhof reanimaten kann, weil er alle schwarzen, roten Kreaturen für alle Leute zurückholt. Und Baltor hat noch diesen anderen Satz, alle Minions kriegen +1/+1. Und zufälligerweise der eine Chainer, der auch Dinge reanimaten kann und Haste gibt, wenn sie nicht aus der Hand kommen. Und bei Granzo kommt die Kreatur ja aus dem Friedhof, das heißt, es ist eigentlich ein Haste-Enabler, aber manchmal kriegt Chainer halt von Baltor, weil er ein Minion ist, +1/+1. Und das sind dann so Dinge, die mich unglaublich glücklich machen, weil halt dieses Mel-Mindset mir so wichtig ist, von so kleinen mechanischen Dingen und sowas passiert. Oder ich habe in meinem Legendary-Deck mal endlich, ich durfte irgendwann Doran zu dem Murmuring Bosk revealen, damit Murmuring Bosk untapped kommt. Und das war einfach das beste Gefühl. Solche Dinge sind dann so komische Kleinigkeiten, die in so einem Mel-Mindset irgendwie helfen. Und was bei restriktiven Decks toll ist, ist so Spoiler-Season. Es gibt ja immer, dass man Pet-Karten für Decks irgendwie findet. Und das Tolle an der Spoiler-Season mit restriktiven Decks ist, manchmal tauchen so Karten auf, die irgendwie totaler Trash sind, aber für genau dieses eine Deck halt das perfekte Piece, wo man die ganze Zeit dachte, oh, ich brauche noch irgendwie einen Ram-Spell mehr, aber der muss diese drei Anforderungen erfüllen, weil mein Deck darf ja nur diese Karten spielen. Und dann kommt so eine komische Kammen raus, die das zufälligerweise macht und denkt man sich so, oh, diese Karte, die ist es, die füllt jetzt dieses Loch in meinem Deck, wo ich unzufrieden war. Und das ist auch ein sehr schönes Gefühl, wenn man sehr weirde Decks hat und dann manchmal neue Karten rauskommen. Wie wahrscheinlich zum Beispiel auch alle Leute, die komische Tribal-Decks haben, wenn da mal doch wieder irgendwie eine neue Krabbe rauskommt oder so, dann ist das halt einfach super cool, wenn man die in sein Deck packen kann. Also das ist doch so ein kleiner positiver, emotionaler Aspekt, solche Decks zu bauen.
Ja, vor allem wenn, eigentlich ist immer Spoiler-Season, aber
ja.
Eine andere Sache, die ich zum Beispiel eben gerade denke, weil es einfach bloß in der Folge erwähnt worden ist, der neue Hase da, oder dieser Preston, der wäre zum Beispiel was, mit dem er halt einerseits, ja, es ist eine mechanisch starke Karte, immer wenn was geflickert wird oder was reingekommt, was nicht gecastet wurde, machst du eine 0-1-Kopie davon. Ja, aber genau mit der Karte könnte man ja vollkommen auf dieses Hybrid-Mana-Thema machen, weil es kommt immer was Neues heraus, quasi was, was nicht da sein sollte, die ganze Zeit.
Ja, was auch vorhin noch zu Hybrid geredet hast, dieses Regeln aus, also Regeln brechen für ein spezielles Thema, was da zum Beispiel ist, glaube ich, mir häufig auch erleichtert, Leuten zu erklären, warum ich Sachen Rule Zero möchte, ist dieses so von, ich breche die Regeln nicht einfach so, sondern ich tausche sie ja quasi aus. Ich habe neue Regeln dazugenommen und weil ich jetzt schon diese Regeln und Handicaps habe, würde ich halt gerne was anderes ausweiten. Ich habe das Gefühl, dass meistens diese Transaktion Leuten auch so ein bisschen mehr hilft, sich darauf einzulassen, dass man auch weiß, so, das macht man jetzt nicht einfach so, um ein besseres Deck zu haben, sondern es gibt so ein klares Ziel und man nimmt ja andere Einschränkungen dazu, so wie irgendwelche Systeme, wo man so irgendwie Rollenspielsysteme, wo man so Vor- und Nachteile miteinander ausbalancieren kann, zum Beispiel. Das ist dieses, okay, ich möchte da so ein bisschen was extra, aber dafür mache ich hier nochmal einen Schritt zurück und am Ende pendeln wir uns alle wieder auf dem gleichen Niveau ein, obwohl ich da halt so ein paar Vorteile gekriegt habe, weil wir diese Nachteile mitnehmen. Und das dann häufig, finde ich, dass so ein bisschen da, man ja selber auch, wenn man Rule Zero Sachen vorsteht, ist man ja häufig auch in der Bringschuld einfach zu sagen, ja, warum breche ich denn die Regel? Und dass man Leuten halt so direkt so, dass die einem den Benefit of the Doubt geben können von, man geht den Schritt entgegen und sagt, irgendwie unterstütze ich euch darin, dass das so okay sein wird. Und da musst du jetzt nochmal wegen des Hybrid-Mana-Themas dran denken. Und das wäre ja auch sowas super cool. Wir bauen jetzt diesen mono-weißen Hasen und spielen zum Beispiel einen Haufen Hybrid-Karten, die wir dann rumblinken können. Sowas wie Yorion als Companion in dem Deck würde ich total sehen. Wenn jemand sagt, ich habe mein 120-Karten-Deck, das ist ein Flicker-Deck, da spielen wir Yorion, weil das ist der Flicker-Hase. Go for it.
Da finde ich, also so zum Abschluss übrigens ganz interessant, weil du es ja nochmal erwähnt hast, das sieht man jetzt auch an den Ideen, die da so aufploppen, das ist der Unterschied zu der Folge, als wir Jasmin da hatten, weil wenn du jetzt aus rein ästhetischen Gründen ein Deck anfertigst, dann hast du ja, im Grunde, also ich will nicht wirklich Druck sagen, ich benutze mal das Wort Druck, obwohl das ist ja ein Spiel und man hat jetzt nicht super viel Druck, aber du hast, wenn du ästhetisch ein Deck aufbaust, zum Beispiel nach Alle Leute tragen einen Hut, dann hast du ja bereits die Befriedigung, indem du das Deck gebaut hast. Und eigentlich ist der Befriedigungslevel der kann noch ein bisschen steigen, wenn du gewinnst, was natürlich immer cool ist, aber das kommt eher daher, weil du dann gewinnst und das ist halt an sich schön, weil du hast das Deck ja schon gebaut und egal, wie viel du davon offenbaren kannst, du hast ja dieses Erfolgserlebnis schon. Und das, was wir heute besprochen haben, ist mehr so wie beim A-Team, wenn Hannibal am Ende sagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Weil diese Pläne sind manchmal vielleicht einfach abstrus, aber wenn sie funktionieren, ist es richtig schön. Und die Freude kommt eher daher, dass man sieht, wie am Anfang vielleicht nicht so zusammenpassende oder schwerlich zusammenpassende Dinge so ineinander fallen und ein so ein Uhrwerk bilden und dann tickt's halt und tickt und tickt und dann kriegt man, was man möchte. Das wäre so, wollte ich nur noch mal kurz, weil mir das die ganze Zeit im Kopf rumgespuckt ist, weil wir hatten ja, wie gesagt, wir haben ja schon mal über Deckbau und Restriktionen gesprochen, aber ich habe mich immer so, wo ist der Unterschied, was ist ja schon wichtig, wir wollen ja auch nicht einfach über alles fünfmal reden und das war so das, was ich mir jetzt im Laufe der Folge auch im Gespräch mit euch, was mir so, was ich zumindest denke, was dahinter steckt. Ihr könnt mich gern korrigieren, wenn ich absoluten Unsinn geredet habe.
Ich glaube, es ist beides in beiden, weil wie gesagt, ich finde auch so ein mechanisches Deck hat eine eigene Ästhetik und es ist total zufriedenstellend, das fertigzustellen, sagen, ich habe genug Ramp-Pieces gefunden für diese Regel und genauso kannst du ja auch in einem sehr flavorlastigen Deck sagen, aber jetzt wirklich einmal diesen einen richtigen Hut, zum Beispiel, oder wie Freddy vorhin meinte, das Flavor-Deck mit seiner Party. Wenn du wirklich mal sagst, ich habe meine Roleplay-Party im Spiel mit den richtigen Waffen und auch noch die richtigen Sprüche, das ist ja, ja unglaublich stimmt. Zufriedenstellend, das wirklich zu erreichen. Sagen, boah, wir haben die Party assembled, wie geil ist das denn? Egal, was jetzt passiert in diesem Spiel, das haben wir jetzt gemacht, so alle 100 Jahre mal.
Und eine andere Sache, weil zum Beispiel, dieses Five-Color-Party-Deck ist dazu gekommen, weil in Five-Color hat einfach meine andere Restriktion, die ich sonst bei Decks habe, nicht gegriffen. Ich konnte mich nicht gut genug zurückhalten, damit ich nicht ein Deck baue, was halt quasi in die Good Stuff, also eine tatsächliche eigene Identität hatte. Und gleichzeitig habe ich nicht genug gefunden, das mir gefallen hat an fünf Farben, damit ich tatsächlich mich darauf fokussieren kann. So, dass ich mir halt einfach eine harte Restriktion gesetzt habe dann am Ende vom Tag mit der Idee von der Party und sonstiges. Also die eine Restriktion ist eher gegriffen, weil mir der Pool zu groß war ohne.
Das ist übrigens auch ein guter Aufhänger für euch, die ihr da draußen das jetzt hört oder auf YouTube seht. Schreibt uns das mal, am besten auf YouTube natürlich, in die Kommentare, wenn ihr geliked und abonniert habt. Auf jeden Fall solltet ihr es tun. Schreibt uns in die Kommentare, was so eure Restriktionen sind, weil das ist eine Sache, glaube ich, die man aus der Folge auf jeden Fall mitnehmen kann. Obwohl das Ding Einschränkung heißt, gibt es so viele mögliche Einschränkungen, dass das ein riesengroßes Feld ist, was auf eine sehr lustige Weise paradox ist. Denn man kann, glaube ich, 10 Millionen Einschränkungen finden, die alle einem im Wort erstmal sagen, ah, da musste ich aber schon ein bisschen zurücknehmen. Also schreibt uns unbedingt mal, was so eure Deckbaurestriktionen sind. Und wo wir über Sachen gesprochen haben, oder du hast es erwähnt, Anton, die man unbedingt mal spielen will, du hast uns eine Karte der Woche mitgebracht, bevor wir ins ewige Nichts bis zur nächsten Folge faden. Was hast du dabei?
Ich habe eine Karte dabei, die habe ich gestern mit ein paar lieben Menschen das erste Mal spielen können. Die kam letztens erst an, weil ich habe nämlich mein beliebtes Granzo-Deck umgebaut, weil ich dachte, wir spielen noch zu viele gute Kreaturen, wir müssen noch mehr auf diese Rakdos Chaos Nature gehen und so, wie rampt man denn gut in einem Deck, das nur Kreaturen spielen darf, ganz viele Fetchlands hat und nicht so richtig viel Kontrolle über den eigenen Gameplan hat? Die Antwort in Rakdos auf viele Fragen ist häufig Gewalt und eine Karte, die das sehr gut machen kann in diesem Deck, die habe ich jetzt mal mitgebracht. Ich weiß nicht, warum meine Kamera gespiegelt ist, ob man die lesen kann, aber ich habe den Rapacious One mitgebracht. Das ist ein Eldrazi. Das ist für 5 und ein rotes ein 5-4 Trampler. Und der sagt, immer wenn der Kampfschaden macht, dann kriegt man so viele 0-1 Eldrazi Spawns, die man opfern kann, um ein farbloses Mana zu machen. Also die Eldrazi Spawns und später die Saiyans sind ja so die urtümlichen, schlechten Treasure, aber als Kreaturentoken in dem Deck, das sind Kreaturen. Für manche Effekte ist es gut, Kreaturen zu haben. Das ist halt Mana, das ich speichern kann. Granzo selber kann farbloses Mana immer für Activations gebrauchen. Was auch heißt, dass ein paar der neuen Powerstone-Karten das in das Deck geschafft haben, wo Kreaturen die machen. Und der skaliert mit Kampfschaden. Das heißt, so Effekte wie ich mache doppelten Combat-Damage an Gegnern, die das Deck hat. Oder zum Beispiel Morak, der auf Landfall mit den ganzen Fetchlands mehr Kampfsegmente machen kann. Das hatten wir auch gestern. Und plötzlich der Rapacious One zwei, dreimal in einem Zug angreift bei irgendeiner Person, die nicht blocken kann. Und man sich dann seine 20 Scions gebaut hat, hat plötzlich der eine Kerl, der eigentlich nicht so richtig gut zum Rampen ist, dich nochmal zwei, drei extra Turns ahead accelerated, weil diese ganzen Hions da noch rumliegen, die man opfern kann für Mana. Und ich war sehr positiv überrascht von der Karte. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass irgendwie 5-4 Trampel für 6 zu langsam ist, aber einfach, dass der Kampfschaden selber die hochskaliert und es nicht diese totale Varianz hat wie bei dem Ancient Copper Dragon, wo du kannst halt einen Treasure machen, du kannst halt 20 machen, keine Ahnung. Das fand ich schon sehr cool, dass man so ein bisschen damit planen kann. Und es hat sich gezeigt, der hat halt auch einen total hohen Ceiling. Und der macht einfach Spaß und hat auch ganz viele Synergien, weil ich kann die Token ja opfern, ich habe einen Haufen Token gemacht. Und ich finde es eine coole Karte und zeigt so sehr gut dieses Mindset auch dahinter, wie kommt man auf sowas und findet dann eine Karte, die vielleicht so ein Hidden Gem ist, einfach indem man irgendwie eine Lösung für ein Problem finden musste.
Ja, allgemein, ich glaube, das liegt eher daran, dass solche Karten oft wegen den Combat-Trigger ein bisschen als zu schwach angesehen werden, weil Combat Damage so, will man das, man wird doch nicht so oft angegriffen. Es hilft oft, es hilft sehr oft, wenn man ein bisschen der Aggressor ist und wenn man auch solche Karten spielt. Und insbesondere mit Baldur's Gate hat man ja einen Haufen Support bekommen, die einen belohnen, dafür anzugreifen. Und ich glaube, das ist auch was ich glaube, das Spiel wäre ein bisschen besser, wenn weniger Leute ein bisschen weniger passiv, oder wenn mehr Leute weniger passiv wären, was sowas angeht. Und ich glaube, so eine Karte, da weiß man auch, weswegen man angegriffen wird, und kann dann nicht so dagegen argumentieren. Und deswegen mag ich die Karte, weil Combat ist immer was jeder sagt, das Spiel ist besser, wenn Combat passiert, aber irgendwie ist trotzdem viel zu oft ein bisschen zu passiv, was so das Paradox ist an der ganzen Sache.
Wäre das Spiel oder Exil, hätte ich ihm aus dem Grund, den du gerade genannt hast, Freddy, auf jeden Fall ein Spiel gegeben. Er würde, aber in meinem Herzen kriegt das Ding natürlich ein Exil dafür, dass es eine widerwärtige Eldrazi-Kreatur ist. Trotzdem, ja, das stimmt, was ihr gesagt habt, ist vollkommen richtig. Das ist auch, was ich an der Karte mag. Ich mag sie halt nicht, weil sie ein Eldrazi ist, aber es ist schön anzugreifen. Es ist schön, das Heft in der Hand zu haben, dass man der ist, der initiativ was tut und dafür was kriegt. Und auch 0-1er, die wirken so klein, wie es nur geht, aber die haben, 0-1er-Kreaturen haben in Commander erstaunlich viele nützliche Effekte. Also die kann man ja einfach nur zum Blocken benutzen oder für zig andere Dinge. Auf jeden Fall ist es immer besser, den 0-1er da zu haben, als vorher gesagt zu haben, ne, 0-1er stinken, die braucht kein Mensch. Man wird oft überrascht von den kleinsten, unscheinbarsten Dingern. Also, das sind im Grunde die Hobbits von Commander, sind 0-1-Kreaturen, weil niemand schaut auf die und dann zerstören sie dein komplettes Imperium, weil du nicht drauf geachtet hast.
Das heißt, dank Jochen wissen wir jetzt, Eldrazi, Scions haben haarige Füße.
Ja, also der Rapacious One, der ist ja jetzt eingeblendet, wenn ihr uns auf YouTube seht, der hat auch so Hakenfüße und wenn man mal so guckt, Dinosaurier, Federn und so, das kommt ja erstmal von Schuppen und so. Ich glaube, es gibt bestimmt irgendwo den ein oder anderen Eldrazi-Spawn, der einfach haarige Hobbit hat. Das sieht bestimmt unglaublich blöd aus, aber solange er damit laufen kann und glücklich ist, soll er doch.
Nur für die Scions.
Gut.
Aber ich glaube, damit war's.
Wo findet man uns überall? Du hast es inzwischen einstudiert wie kein Zweiter.
Ich glaube, man findet uns, wie heißt es nochmal, auf der Commander Kompass auf YouTube, @edh_kompass auf Twitter. Überall sonst sind wir Commander Kompass oder der Commander Kompass. Natürlich haben wir immer unseren Discord verlinkt. Anton findet man auf Twitter @allhailbolas. Und woanders? Wo findet man dich noch?
Hauptsächlich zum Interagieren auf Twitter oder in Community-Discord-Servern. Ich bin da manchmal aktiv, manchmal nicht so aktiv, aber ich bin in vielen Servern drin, wo coole Leute sind. Wenn Leute mich persönlich direkt anschreiben und durch Diskussionen reinziehen, ist voll drin. Wenn ihr irgendwie Magic spielen wollt, Spelltable, meldet euch auch in irgendwelchen Servern oder auf Twitter. Und sonst Ja, könnt euch auch gerne meine Decks angucken. Wie gesagt, die sind auch verlinkt in der Twitter-Bio oder auch den Content, den ich mal geschrieben habe, also der Blog, der eher so artikelmäßig ist, oder halt das eine auf der Rules Committee Website in den New Voices. Ja, aber am besten erreicht ihr mich einfach auf Twitter und vielleicht dann irgendwo privat in irgendwelchen Servern oder so, wenn ihr spannende Dinge zu besprechen habt.
Alles klar. Gut. Dann, wenn ihr uns auf Spotify zuhört, könnt ihr uns gerne noch Bewertungen da lassen. Das gleiche gilt natürlich auch für iTunes. Und damit haben wir es für heute. Dieser Bericht endet live von der zweiten Sonne Amon Cats jetzt. Servus.
Ciao.